Einen Schatten oder viele. Melisandre kann sie alle sehen. Ihr mögt sie nicht, ich weiß es, Davos. So blind bin ich nicht. Meine Lords können sie ebenfalls nicht ausstehen. Estermund hält das flammende Herz für eine schlechte Wahl und bittet darum, unter dem alten gekrönten Hirsch kämpfen zu dürfen. Sergiyar sagt, mein Bannerträger sollte keine Frau sein. Andere tuscheln, dass sie nichts in meinem Kriegsrat zu suchen habe, dass ich sie nach Asai zurückschicken sollte, dass es sündig sei, wenn sie über Nacht in meinem Zelt bliebe. Gut, das wird getuschelt. Und währenddessen dient sie mir. Und wie? Fragte Davos und fürchtete die Antwort. Wie es notwendig ist. Der König blickte ihn an. Und ihr?
Ich?
Davos fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. Ich stehe unter eurem Befehl. Was wünscht ihr von mir? Nichts, was ihr nicht schon früher getan hättet. Landet im Schutz der Dunkelheit mit einem Boot vor der Burg. Könnt ihr das tun?
Ja.
Heute Nacht? Der König nickte knapp. Ihr werdet ein kleines Boot benötigen, nicht die schwarze Beta. Niemand darf wissen, was ihr tut. Davos wollte widersprechen. Er war jetzt ein Ritter, kein Schmuggler mehr, und ein Meuchelmörder war er nie gewesen. Doch als er den Mund öffnete, wollten ihm die Worte nicht über die Lippen gehen. Hier stand Stannis, sein Herr, dem er alles verdankte, was er darstellte. Und er musste auch an seine Söhne denken. Bei den guten Göttern. Was hat sie mit ihm gemacht?
»Ihr seid so still«, bemerkte Stannis.
»Und das sollte ich auch bleiben«, sagte sich Davos und sagte trotzdem, »mein Lehnsherr, ihr müsst die Burg einnehmen, das sehe ich wohl ein, aber gewiss gibt es andere Möglichkeiten, anständigere Möglichkeiten. Mag Sir Courtney den Bastard behalten, dann ergibt er sich.«
»Ich muss den Jungen bekommen, Davos, ich muss. Denn Melisandre hat ihn ebenfalls in den Flammen gesehen.«
Davos suchte nach einer Antwort. »In Storm's End finden sich keine Ritter, die es mit Ser Giyar oder Lord Caron aufnehmen können. Und ihr habt noch 100 weitere in euren Diensten. Dieses Duell. Könnte es nicht sein, dass Ser Courtney nur nach einer Möglichkeit sucht, sich ehrenvoll zu ergeben? Selbst wenn ihn das sein eigenes Leben kosten sollte?« Eine besorgte Miene huschte wie eine vorbeiziehende Wolke über des Königs Gesicht.
»Eher, plant er irgendeine Hinterlist. Es wird keinen Kampf der Recken geben. Sir Courtney war bereits ein toter Mann, bevor er mir diesen Handschuh hingeworfen hat. Die Flammen lügen nicht, Davos.«
»Und dennoch bin ich notwendig, damit ihre Worte wahr werden«, dachte er. Seit langer Zeit hatte Davos Seaworth nicht mehr solche Trauer empfunden. Und so fuhr er ein weiteres Mal im Dunkeln der Nacht durch die Shipbreaker Bay und steuerte ein winziges Boot mit schwarzem Segel. Der Himmel war genauso wie damals und das Meer ebenfalls. Derselbe Salzgeruch lag in der Luft und das Wasser gluckerte unter dem Kiel, wie er es in Erinnerung hatte. 1000 lodernde Lagerfeuer brannten um die Burg herum, wie die Feuer der Tyrells und Redwines vor 16 Jahren gebrannt hatten. Alles andere unterschied sich sehr von damals. »Beim letzten Mal habe ich Storm's End das Leben gebracht in Form von Zwiebeln. Dieses Mal ist es der Tod, in Gestalt von Melisandre von Asai. Vor 16 Jahren hatten die Segel im Wind geknattert, bis er sie eingeholt hatte und gepolsterte Ruder einlegte. Trotzdem hatte ihm das Herz bis zum Hals geschlagen. Die Männer auf den Redwine-Galeeren waren nach so langer Zeit unaufmerksam geworden, und so war er mit seinen Leuten geschmeidig wie schwarze Seide durch den Kordon geschlüpft. Diesmal gehörten alle Schiffe Stannis, und die Gefahr drohte höchstens von einem Beobachter auf den Burgmauern. Trotzdem war Davos angespannt wie eine Bogensehne. Melisandre hockte auf der Ducht, kaum zu erkennen in der dunklen roten Robe, die sie von Kopf bis Fuß einhüllte. Ihr Gesicht war ein bleicher Fleck unter der Kapuze. Davos liebte das Wasser. Er schlief am besten, wenn unter ihm das Deck sanft schaukelte, und das Seufzen des Windes in der Takelage war ein süßeres Lied für ihn, als es sein Sänger auf der Harfe spielen konnte. Doch auch das Meer spendete ihm heute Nacht keinen Trost.
»Ich kann eure Angst riechen«, sagte die rote Frau leise.
»Jemand hat mir gesagt, die Nacht sei dunkel und voller Schrecken, und heute Nacht bin ich kein Ritter. Heute Nacht bin ich noch einmal Davos der Schmuggler, wärt ihr nur eine Zwiebel.« Sie lachte.
»Fürchtet ihr mich? Oder das, was wir tun?«
»Was ihr tut. Ich habe daran keinen Anteil.«
»Eure Hände haben das Segel gehisst. Eure Hände halten das Ruder.«
Schweigend kümmerte sich Davos um seinen Kurs. Das Ufer war ein Gewirr von Felsen, deshalb steuerte er zunächst hinaus in die Bucht. Storm's End blieb hinter ihnen zurück, doch die rote Frau schien das nicht zu beunruhigen.
»Seid ihr ein guter Mann, Davos Seaworth?« fragte sie.
»Würde ein guter Mann solche Dinge tun?«
»Ich bin ein Mann«, antwortete er. »Ich bin freundlich zu meinem Weib, aber ich habe auch schon andere Frauen gehabt. Ich habe versucht, als Vater für meine Söhne da zu sein, damit sie ihren Platz in dieser Welt finden. Ich würde sagen, es hält sich die Waage, Milady. Ich bin ein guter und ein schlechter Mann.«
»Ein grauer Mann«, sagte sie.
»Weder weiß noch schwarz, doch von beidem ein bisschen. Seid ihr das, Sir Davos?«
»Und wenn es so wäre?« »Mir scheint, die meisten Männer sind grau.«
»Wenn eine Zwiebel zur Hälfte schwarz gefault ist, kann man sie nur als verfaulte Zwiebel bezeichnen. Ein Mann ist entweder gut oder schlecht.«
Die Feuer hinter ihnen waren zu einem vagen Glühen verschmolzen, das sich gegen den schwarzen Himmel abhob, und das Land war schon fast außer Sicht. Es war Zeit zu wenden.
»Passt auf euren Kopf auf, Milady!«
Er legte das Ruder um, und das kleine Boot ließ Gischt aufspritzen, während es drehte. Melisandre duckte sich unter dem herumschwingenden Baum und legte eine Hand auf das Dollbord, so ruhig wie immer. Holz ächzte, Leinwand knatterte, Wasser spritzte so laut, dass man schwören mochte, es müsse auf der Burg zu hören sein. Da